Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Andrea Sawatzki ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und sie ist auch eine erfolgreiche Autorin. Nachdem sie sich in ihrem letzten Roman Brunnenstraße mit der Demenz ihres Vaters auseinandergesetzt hat, geht es jetzt in Biarritz um ein schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis. Und ich freue mich, dass Andrea Sawatzki damit bei uns zu Gast ist. Wenn sie als Oberkommissarin Charlotte Sänger im Frankfurter Tatort ermittelt hat, dann musste ich sonntagabends den Fernseher unbedingt einschalten. So sehr hat mir gefallen, wie Andrea Sawatzki diese eigenwillige Figur verkörpert hat. Natürlich hat sie noch in vielen, vielen anderen Kino- und Fernsehfilmen mitgewirkt, dafür auch zahlreiche Preise erhalten. Aber sie schreibt auch erfolgreich Romane. 2013 ist der erste erschienen. Dann folgte eine ganze Reihe über die Familie Bundschuh. Die wurde mit ihr in der Hauptrolle im ZDF auch verfilmt. Und vor 5 Jahren erschien dann ihr autofiktionaler Roman Brunnenstraße. Darin ging es um ihren an Demenz erkrankten Vater und um die Beziehung zu ihm. Und er taucht auch wieder auf im neuen Roman von Andrea Sawatzki. Biarritz heißt der. Nur stehen diesmal Mutter und Tochter im Zentrum. Ich freue mich sehr, mit Andrea Sawatzki darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Frau Sawatzki.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, wir erreichen Sie gerade beim Drehen. Gleichzeitig erscheint Ihr neuer Roman. Wie hängen denn diese beiden Arbeitsfelder und auch diese künstlerischen Ausdrucksformen für Sie zusammen?
Schon sehr unterschiedlich, finde ich. Und das Drehen ist auf jeden Fall einfacher für mich. Also dieser letzte Roman, Biarritz, hat schon 3 Jahre gedauert. Ich habe, glaube ich, 10-mal immer wieder von vorne angefangen. Ich kam da irgendwie nicht ran. Auch an das Verhältnis zu meiner Mutter. Das war sehr, sehr beschwerlich. Und ich habe mehr als einmal daran gedacht, das alles hinzuschmeißen und nie wieder zu schreiben. Also schreiben ist, finde ich, sehr schwer.
Aber wenn es dann fertig ist, ist es schon schön.
Ja, dann ist es schön. Ja, das, ja, dann ist es schön. Aber es ist halt ein weiter Weg.
Jetzt ist er da, dieser neue Roman. Er heißt Biarritz. Ich habe es schon gesagt. Und im Mittelpunkt stehen 3 Frauenfiguren. Einmal die Erzählerin Hannah, dann ihre Mutter Emmy, die lebt im Pflegeheim. Und deren Freundin Marianne, die überraschend auftaucht. Das sind tolle Figuren, finde ich. Die vergisst man auch nicht mehr so schnell. Und der Kern, das ist ja erstmal diese Mutter und ihre Tochter. Was können Sie uns mal erzählen, was die beiden für ein Verhältnis haben, was das für eine Geschichte ist, die die verbindet?
Ja, im Grunde ist das eine Art Fortsetzung zur Brunnenstraße, weil mich eben nach diesem Roman so viele Menschen gefragt haben, ja, wo war denn deine Mutter während dieser Zeit? Warum hat sie sich so wenig um dich gekümmert, als du nachts auf deinen Vater aufpassen musstest, weil sie ja arbeiten musste, um das Geld zu verdienen? Und da dachte ich, ja, das wird meiner Mutter irgendwie nicht gerecht, sie so auszuschließen. Und auch mein Lektor hat immer wieder gesagt, du musst jetzt auch mal über deine Mutter schreiben. Und es geht jetzt hier also in erster Linie, würde ich sagen, um das Schweigen zwischen der inzwischen 60-jährigen Tochter und der Mutter, die mittlerweile in einem Pflegeheim leben muss, die schwer dement ist und die eigene Tochter nicht mehr erkennt. Es geht um verpasste Möglichkeiten. Es geht um den Groll der Tochter, der Mutter gegenüber, dass sie früher nie gefragt hat, wie es der Tochter geht mit dem Vater, wie die Nächte waren. Und es geht ums Verzeihen. Es geht darum, vielleicht auch mal zu versuchen, die Mutter zu verstehen oder das Leben der Mutter zu hinterfragen, die eigene Kindheit der Mutter, die eigene Biografie. Und dann geht es in diesem Buch tatsächlich auch um die Situation in dem Pflegeheim heutzutage, um das große Problem, wohin mit unseren alten Menschen, wohin mit unseren Eltern. Es ist auch eine Kritik, würde ich sagen, dieses Buch an der Regierung, an, ja, also ich habe das ja ein paar Jahre miterlebt, wie meine Mutter eben, also die waren, muss man sagen, in einem sehr guten Pflegeheim, aber wie wir unsere alten Menschen, unsere Lieben so wegsperren, weil wir keinen Platz für sie haben, also diese Fantasielosigkeit auch, man könnte es den alten Menschen so schön machen, auch den Dementen, wenn man sich mal ein bisschen überlegen würde, ja, was die noch interessiert. Die laufen zum Beispiel sehr gerne, die laufen ja auch immer weg. Einfach einen eingezäunten großen Park, Tiere, die sie streicheln können, schöne klassische Musik. Ja, ein bisschen Menschenwürde, das fehlt.
Es geht auf der anderen Seite ja auch in dem Buch um Gewalt in der Pflege oder um die Überforderung, die man als Pflegender oder als Angehöriger von Menschen, die gepflegt werden, empfindet. Haben Sie auch den Eindruck, dass viele Menschen gar nicht wissen, was das eigentlich heißt, jemanden zu pflegen?
Ja, das muss man wirklich, das muss man erleben. Und das hatte ich eben als Kind schon erlebt, als es wirklich hart auf hart kam, weil ich denke mal so 12 Jahre alt. Und ich habe das natürlich erlebt als ein eigenes Versagen, also auch die Wut auf meinen Vater, der mich nicht mehr erkannt hatte, weil er schwer an Alzheimer erkrankt war. Der Hass, der sich in mir aufgebaut hat und auch die Verachtung für seinen alten Körper, den ich erwaschen musste. Und dann eben auch teilweise die Übergriffe, die seinen Übergriffen folgten, als er das noch konnte. Diese Hilflosigkeit, diese Überforderung, diese schlaflosen Nächte. Und ich habe dann in vielen Gesprächen mit meinen Leserinnen und Lesern, nachdem ich eben öffentlich mit der Brunnenstraße aufgetreten bin und gelesen habe, haben so viele gesagt, oh, sie sprechen mir so aus der Seele, denn ich habe auch so oft den Gedanken, wie ich meinen Mann oder meine Frau einfach, also erstmal von sich selbst befreien kann, aber wie ich ihn oder sie auch aus der Welt schaffen kann, weil ich es nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und diese Schuld, diese vermeintliche Schuld, die da auf einem lastet, die sehe ich eben inzwischen nicht mehr als Schuld. Dafür habe ich sehr viele Jahre gebraucht, um das zu erkennen, sondern es ist wirklich eine Überforderung. Und da finde ich, wird auch nach wie vor viel zu wenig von außen geholfen. Es gibt ja so ehrenamtliche Organisationen, die einem dann den Erkrankten mal so ein paar Stunden unter der Woche abnehmen oder so, ne? Aber eine wirkliche tolle Pflege und eine Freiheit auch für die kranken Menschen. Das findet man nur sehr, sehr selten.
Aber es geht ja in Ihrem Buch nicht nur darum. Also es gibt ja auch sehr lichte, helle Momente. Es gibt da nämlich so eine tolle Figur, die ganz überraschend auftaucht, die Marianne. Die hat sehr schöne Kleider, ist elegant, kraftvoll, ironisch. So wäre man eigentlich gern als alte Frau, oder? Ist die so ein Vorbild?
Ja, das ist tatsächlich auch eine Freundin meiner Mutter gewesen, die aber inzwischen auch schon verstorben ist. Und die hatte eine andere Lebenswahrnehmung. Die hat das Leben so genommen, wie es war. Und die sah im Grunde genommen keine großen Probleme. Und wenn es Probleme gab, dann hat man die gelöst. Die war überhaupt nicht schüchtern und die hat alles angepackt. Und ich glaube, meine Mutter wäre immer gern wie sie gewesen. Und diese Frau ist tatsächlich eine sehr wichtige Figur in diesem Roman, weil sie sich der Tochter annimmt, die sehr damit hadert, dass sie nicht mit ihrer Mutter zu einer Sprache gefunden hat, als zu einem Aussprechen gefunden hat, als das noch möglich war. Und diese Marianne nimmt der Hannah auch das Schuldgefühl und auch die Angst, dass ihre Mutter sie nicht mehr liebt, weil sie ihre bösen Gedanken lesen kann, eben die Sehnsucht danach, dass die Mutter endlich stirbt. Also die Gespräche zwischen Marianne und Hannah finde ich sehr tröstlich und sind für Hannah auch tatsächlich überlebenswichtig und bringen Hannah dann auch einen großen Schritt weiter.
Das habe ich auch so empfunden, dass diese Marianne fast schon der Tochter diese Erlösung bringt, die in dem Schweigen mit der Mutter eben nicht eingelöst werden kann. Ist sie auch so ein bisschen die Mutter, die sie sich immer gewünscht hätte?
Ja, schon. Also die Marianne hat, was ich auch am Anfang schreibe, irgendwo große Ähnlichkeit mit meiner Pflegemutter, die mich bis zu meinem 8. Jahr betreut hat, weil meine Mutter da eben auch schon arbeiten musste. Die kam aus Sachsen und die war so klasse, die hat einfach immer alles angepackt, da gab es keine Probleme und ja, die war so stark, die ließ sich auch nicht kränken oder verunsichern und von der hat die Marianne auch einen großen Teil. Ja, ich denke mal, die Marianne ist sowohl für meine Mutter als auch für Hannah, die ja im Grunde genommen mein alter Ego ist, ein Vorbild und vielleicht so ein bisschen auch ein Schutzengel und ein kleiner Wegweiser. Und ich hätte natürlich immer gerne so eine starke Mutter gehabt.
Und es sind ja mehrere so Frauenbilder, auch aus einer bestimmten Generation in diesem Buch, finde ich ganz schön porträtiert von Ihnen. War Ihnen das auch ein Anliegen, diesen Frauen nochmal so eine Art Porträt zu widmen, auch in ihrer Vielfalt?
Ja, durchaus. Also ich bin ja selbst im Grunde bei Frauen groß geworden. Also ich hatte ja irgendwann zwar meinen Vater, als ich 8 Jahre alt war. Aber da fing das ja schon an mit dieser Krankheit. Da hat er mich manchmal schon nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also so 2 Jahre später, das war alles sehr schwierig. Und ich fühle mich Frauen sehr nah. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass Frauen mich auch besser verstehen, dass Frauen mich besser durchschauen können, was manchmal natürlich auch nicht so toll war. Aber Frauen hatten eigentlich immer eine Lösung parat. Und vielleicht ist das Buch auch tatsächlich im Grunde ja, jetzt wo Sie es sagen, ist eigentlich auch eine Widmung an Frauen oder für Frauen.
Jetzt heißt das Buch ja Biarritz und dieser Ort, der steht auch für etwas in dem Buch. Der ist aber auch gleichzeitig sowas wie so eine Art Hoffnung, die über allem schwebt. Und es bleibt aber offen, was dann tatsächlich wird, wenn man in Biarritz ankommen würde. Ich habe mich gefragt, wäre das nicht auch noch eine Möglichkeit, das weiterzuerzählen? Wird das Band 3 Ihrer autofiktionalen Romane?
Ja, ließe sich natürlich schön weitererzählen. Klar, das könnte dann eventuell auch wieder ein bisschen was Lustiges bekommen. Die drei Frauen da so am Meer. Aber also ich mache jetzt erstmal so eine Schreibpause, nachdem ich ja 3 Jahre für diesen Roman gebraucht habe. Also erstmal denke ich so gar nicht weiter über das Schreiben nach. Ich habe auch so viel zu drehen, dass es momentan zum Glück auch nicht funktioniert. Aber ja, wäre natürlich eine Idee, wobei ich auch noch andere Sachen im Kopf habe, über die man auch noch schreiben könnte. Also wenn ich mal wieder schreibe.
Aber Sie gehen ja jetzt erstmal mit diesem Buch auf Lesereise. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Art aufzutreten, als jetzt, wenn Sie vor die Kamera treten und auf die Bühne gehen. Wie erleben Sie das, wenn Sie mit dem Buch auftreten?
Ja, also für mich ist das ja schon immer so eine Art Theaterersatz. Ich liebe das, vor Publikum zu sein und das Publikum zu spüren und die Reaktionen wahrzunehmen und danach dann die Gespräche eben beim Signieren oder auch schon vorher oder in der Pause. Ich mag das. Also für mich ist das wirklich ein Ersatz, weil man ja beim Film kaum mit den Zuschauern in Berührung kommt. Und ja, das ist schon ein sehr großes Geschenk. Und ich mache ja jetzt bei diesem Buch tatsächlich das erste Mal auch so eine große durchstrukturierte Lesereise, Januar, Februar in allen großen Städten. Und darauf freue ich mich, also eben wirklich 1,5 Monate mit diesem Buch auf Reisen zu sein.
Und da scheint ja auch der Kontakt mit den Leserinnen und Lesern ganz inspirierend zu sein, weil Sie haben das vorhin ja auch schon erwähnt im Gespräch, aber es steht auch in der Danksagung, dass Sie eben mit anderen Frauen gesprochen haben, die Ähnliches erlebt haben. Das spielt dann offenbar in Ihr Schreiben mit rein, was Sie da so hören.
Absolut. Das war bis jetzt bei jedem Buch so. Also seien es jetzt die Buntschuhs oder eben Brunnenstraße, dass mir die Gespräche immer wieder irgendwie neue Welten eröffnet haben oder neue Geschichten haben entstehen lassen. Das treibt einen immer weiter. Das geht einem dann schon nach. Oder eben auch die Geschichten der Menschen dort über ihr eigenes Schicksal, über den eigenen Umgang mit den Erkrankten, über die Tränen, über die Schlaflosigkeit. Ja, das ist immer so schön, weil ich fühle mich dann nicht mehr so allein, aber ich glaube eben auch, dass es den Menschen, die dann zu mir kommen, dass ich denen auch ein bisschen was geben kann. Das ist so ein Geben und Nehmen und das macht mich so glücklich immer. Dann denke ich immer, da war es ja doch nicht so ganz umsonst, dass man auch hier so auf der Welt war.
Das klingt gut, Andrea Sawatzki. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten und vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Und der neue Roman von Andrea Sawatzki ist unter dem Titel Biarritz erschienen beim Piber Verlag für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Rolf-Dieter Brinkmann war das Enfant terrible der deutschen Literatur.
Alles kontrolliert! Jeder kontrolliert jeden! Das ist doch nur noch Schwachsinn!
Ein rastloses, kurzes Leben. Ein Autor, der alles beschimpfte und zum Beispiel in der verklemmten Nachkriegsbundesrepublik sehr direkt über Sex schrieb. Vor 50 Jahren starb er. Ein Abend in Frankfurt am Main erinnert heute an ihn und möchte auch die andere, sensible Seite des späteren Kultautors bekannt machen. Michael Töteberg, Co-Autor einer Biografie über Rolf-Dieter Brinkmann.
Diese Unzufriedenheit mit dem, was er sah und diese ganze Umwelt und die Gesellschaft, Brinkmann ist einer, der so sehr aus der Opposition schreibt. Also der berühmte Brinkmannsche Zorn treibt ihn an. Und wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich auch, dass nicht immer alles nur Zorn ist, sondern dass er auch einen Blick hat für die beiläufige Schönheiten des Alltags.
Ich gehe in ein anderes Blau. Lesung und Gespräch mit Michael Töteberg über Rolf-Dieter Brinkmann. Heute in der Ausstellungshalle 1A in Frankfurt am Main. Beginn ist 19 Uhr. Sandra, Mitte 50, hat sich in ihrem Single-Leben gut eingerichtet, als es plötzlich an ihrer Tür klingelt.
Entschuldigung, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und da du meintest, du nimmst ihn für 1-2 Stunden.
Das hab ich gesagt.
Und so kommt der kleine Elliot zu Sandra in die Wohnung. Der Film Was uns verbindet basiert auf dem Roman L'Intimité von Alice Fernet und läuft jetzt im Kino.
Ich muss dir etwas sehr Trauriges über Mama erzählen.
Ist sie tot?
Ja.
Für Alex bricht eine Welt zusammen, als seine Frau bei der Geburt ihrer Tochter stirbt. Wie soll er sich allein um das Kind kümmern? Und was wird aus Elliot, dem Sohn der Verstorbenen?
Wird Alex sie mehr lieb haben als mich?
Ein Vater liebt alle seine Kinder, in seinem Herzen ist Platz für alle.
Aber ich bin nicht sein Kind.
Was uns verbindet, das französische Filmdrama von Karine Tardieu, ist jetzt im Kino zu sehen. Die schwedisch-samische Autorin und Aktivistin Elin Anna Labba stellt heute ihren Roman Das Echo der Sommer in Eckernförde vor. Ihr Thema: die Zwangsumsiedlung der Sami. Sie erzählt die Geschichte der Schwestern Anna und Raftna und deren Tochter Inga, die mit ihren Rentieren im Frühjahr zurück in ihr Sommerquartier kommen. Das allerdings ist verschwunden. Birken, Hütten, das Hab und Gut der Familie und vor allem das Grab des Vaters, alles weg. Unter Wasser, geopfert für die Wasserkraftproduktion im Süden des Landes.
Der See stand in ihrem Zuhause. Die leuchtend blaue Tür war offen und die Farbe der einzelnen Latten spiegelte sich im Wasser. Bewegte sich etwas, sie reckte den Hals. Kein Wind ging und in der Mitternachtssonne glänzte der See wie Butter. Oder wie Tränen. Alles schien miteinander verschmolzen. Der See und das Fjell und das Dorf.
Das Echo der Sommer. Die Lesung mit Elin Anna Labba. Heute um 18.30 Uhr in der Stadtbücherei in Eckernförde. Morgen in Kiel.
Und das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zu seinem 50. Geburtstag, da hat sich der Schirmer Mosel Verlag eine ganz besondere Reihe einfallen lassen, die heißt Ein Bild und seine Geschichte. Und wenn man sich einzelne Bände davon anschaut, dann wundert man sich eigentlich, dass nicht schon eher jemand auf diese Idee gekommen ist. Ganz neu erschienen in der Reihe ist die Geschichte eines Bildes von Queen Elizabeth II. Und dem Duke of Edinburgh, die Thomas Struth in Windsor Castle porträtiert hat. Und Eva Hepper hat Buch und Bild für uns studiert. Was für eine Geschichte hat denn dieses Bild jetzt?
Das ist eine spannend zu lesende Geschichte und das Besondere ist, dass sie der Künstler hier selbst erzählt. Es ist also keine kunstgeschichtliche Einordnung oder Erklärung, Beschreibung. Es ist Thomas Struth, einer der bekanntesten deutschen Künstler, Fotografen, Absolvent der berühmten Fotoklasse, Becherklasse an der Düsseldorfer Akademie. Und dieser Thomas Struth also, der erzählt, wie eines Morgens bei ihm im Atelier das Telefon klingelt und völlig überraschend wird er gefragt von einem britischen Kurator, ob er denn das machen wolle, nämlich das Porträt von Queen Elizabeth und Prinz Philip anlässlich ihres 60. Thronjubiläums. Und ja, da ist Thomas Struth erstmal baff.
Aber er hat ja dann zugesagt, sonst gäbe es jetzt dieses Buch nicht. Wie ist er denn dann vorgegangen? Erzählt er davon?
Ja, und das fand ich eben interessant zu lesen, wie akribisch er sich vorbereitet. Also mit seinem Team ist er Wochen vorher schon vor Ort, guckt den richtigen Platz, den richtigen Salon aus, stellt sein Equipment zusammen. Er fotografiert mit einer alten Plattenkamera, die sieht man auch hier. Und was ich sehr aufschlussreich fand, dass er sich so viel ausbedungen hat. Also er hat richtig Bedingungen gestellt, wie viele Termine er haben kann, wenn es nicht klappt. Dass vielleicht stillschweigend darüber bewahrt wird, wenn es gar nichts wird, dass man das einfach vergisst. Aber auch, das fand ich irgendwie köstlich, dass er die Kleider mit aussuchen darf. Also er war mit The Queen's Dresser unterwegs und sie haben, glaube ich, 10 Kleider zur Auswahl gehabt, weil er hatte Angst, dass er sich so eine schöne Komposition ausdenkt und die Queen dann in irgendeiner kreischenden Farbe kommt, was ihm alles zerschießt. Also man sieht, er ist wirklich, er hat alles vorbereitet, er ist sehr, sehr detailliert vorgegangen und hat nichts dem Zufall überlassen sozusagen.
Also offenbar ein totaler Perfektionist. Und sieht man davon denn auch was jetzt auf den Aufnahmen von der Arbeit mit den königlichen Hoheiten?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen hier in dem Buch das Bild natürlich. Das ist entstanden 2011 und die beiden, Queen und Prinz Philip, sitzen auf einem Zweisitzer-Sofa, so einem grünen, das nennt man im Englischen auch Love Seat. Und das steht ein bisschen quer. Dadurch, man sieht, das gehört da eigentlich nicht hin, ist nicht am ursprünglichen Ort. Man sieht viel von dem Salon, das Licht, und die zwei sitzen da so ein bisschen wie auf einer Bühne und gucken mit einem ziemlich undurchdringlichen Blick. Interessant auch, dass sie beide ja so nah beieinander sitzen, aber trotzdem sich nicht berühren. Also beide haben so ihre Hand auf ihrer jeweiligen Lehne. Und die Fotografie ist groß. Man muss sich vorstellen, das ist 1,60 Meter mal 2 Meter. Das geht tatsächlich nur mit so einer Plattenkamera. Da muss jedes Detail sitzen. Das ist gestochen scharf, das Bild. Und wir sehen auch, es hat mir Freude gemacht, das zu sehen, Bilder, wie das Bild entstand. Also man sieht Thomas Struth zum Beispiel unter dem Tuch dieser Plattenkamera kauern. Und er muss so viel Abstand gewinnen mit Stativ zu den beiden, dass er fast im Kamin dieses Raums sitzt. Man sieht tatsächlich, wie das Ganze drumherum so war. Und zusätzlich gibt es dann auch noch Bilder von Thomas Struth aus den Anfängen seiner Karriere, wie er so dahin gekommen ist, wo er ist, dass er viele Familien immer fotografiert hat. Das ist ein wichtiges Sujet für ihn. Und dann lernt man also auch so ein bisschen über die Haltung, die Herangehensweise dieses Künstlers und mit wie viel Mühe und Detailversessenheit er arbeitet. Er selber spricht mal, auch ein ganz schönes Wort fand ich, von der Zeremonie der aufwendigen Technik. Also diese ganze Zeit und Vorbereitung, die in so ein Bild einfließt, die sieht man dem Bild dann eben auch an.
Also ist so ein Band auch ein Porträt des Künstlers, der da diese Bilder macht. Ist das denn in der ganzen Reihe eigentlich so toll, dass man da so, das klingt ja wirklich mitreißend, was Sie jetzt erzählt haben.
Ja, ich fand das mitreißend. Es gibt jetzt 5 Bände bisher. Die sind sehr unterschiedlich, auch in der Länge. Also es gibt ein ganz tolles Buch über Barbara Klemm, ihre Aufnahme von der Öffnung des Brandenburger Tors 1989 mit einem tollen Text auch. Fand ich hochinteressant. Jetzt parallel dazu, zu dem jetzigen Struth-Buch, ist erschienen die Fotografie von Felicitas Timpe. Ich kannte sie gar nicht. Und die hat Karl-Heinz Stockhausen und John Cage bei einer Feier in München 1972 eingefangen auf diesem Fest. Und dazu schreibt Reinhard Ermen, er ist Musikkritiker auch, und der schreibt so ein bisschen über die Beziehung dieser beiden Musiker. Fand ich aber ein bisschen oberflächlich, es hat mich nicht so fasziniert. Aber einen Tipp habe ich noch.
Ja, her damit.
Es kommt im September ein Buch aus dieser Reihe heraus. Das ist eine Fotografie von Max Scheler. Der hat Theodor Adorno aufgenommen, 1968, mitten in den Studentenunruhen, während eines Seminars. Da steht er so gestikulierend vor seinen Studenten. Und dazu schreibt jetzt Michael Krüger, also Schriftsteller, Dichter, Verleger. Viele kennen ihn vielleicht. Und Adorno selbst. Und da habe ich schon reinlesen können und das ist großartig.
Aber jetzt freuen wir uns erstmal an dem Thomas Struth-Band. Das scheint ja wirklich ganz besonders gelungen zu sein. Eva Hepper war das über eine neue Ausgabe der Reihe Ein Bild und seine Geschichte. Diesmal, wie gesagt, Thomas Struth, Queen Elizabeth II. And the Duke of Edinburgh in Windsor Castle. Erschienen bei Schirmer Mosel. Und das Buch hat 96 Seiten und kostet 24,80 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Alina Schmeitzel. Ich bin 24 Jahre alt und bin aus Ingolstadt. Ich lese aktuell das zweite Mal Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Ich lese es jetzt das zweite Mal, weil ich beim ersten Mal den Twist am Ende nicht ganz verstanden habe. Und deswegen möchte ich es jetzt nochmal mit einem anderen Blick lesen. Und kurz gesagt geht es da um das Konzept des Heimwegtelefons, das für Frauen entworfen wurde, die sich unsicher auf dem Heimweg fühlen und dann da anrufen können. Und der Herr, der das Telefon quasi gerade leitet, hat eine Dame am Telefon und findet da gerade so die Geschichte von ihr raus. Irgendwann ist halt nicht mehr klar, ist er jetzt der Helfer oder ist er der Täter und was ist mit ihr? Es ist kein entspanntes Lesen, also man ist immer voll dabei und kann nicht wirklich abschalten, aber man kann halt das Buch absolut nicht aus der Hand legen.
Alina Schmalzel liest in Ingolstadt Sebastian Fitzeks Thriller Der Heimweg, erschienen als Taschenbuch beim Knauer Verlag für 12,99 Euro. Handverlesene Buchtipps aus der Lesart-Redaktion, die gibt es jeden Monat wieder neu auf unserer Empfehlungsliste. Und meine Kollegen und Kolleginnen, die überlegen sich auch immer ein bestimmtes Thema dazu. Diesmal passt das sehr gut zum Höhepunkt der Sommerferien. Es geht nämlich ums Reisen. Wir hatten ja auch eine Reihe mit Reiseführern, die es ja inzwischen ganz schön schwer haben, seit man eigentlich alle Informationen im Internet finden kann. Und Stefanie von Oppen aus der Lesart-Redaktion ist jetzt bei mir hier im Studio. Einige dieser Reiseführer Reiseführer, Autorinnen und Autoren waren ja auch hier bei mir in der Sendung. Und da habe ich schnell gemerkt, also dass unsere Reiseführer, die wir für die Reihe hatten, doch so Einblicke bieten, die man im Netz nicht so einfach findet. War das denn auch so ein Grundgedanke bei dieser Sommerreihe?
Ja, ganz klar, weil ich ja sonst finde, ist nicht so originell, im Sommer eine Reihe über Reiseführer zu machen. Aber diese Reiseführer, die ich da entdeckt habe, die haben es wirklich verdient, nochmal besonders gewürdigt zu werden bei uns. Und vielleicht gehe ich ganz kurz zurück zur Leipziger Buchmesse vor einem Jahr. Da saß ich nämlich auf dem Sofa bei der Party der unabhängigen Verlage neben einer jungen Frau, die war, dachte ich, so eher etwa im Alter meines Sohnes. Und es war Harriet Dohmeier, die den Ankerwechselverlag in Hamburg vor einer Weile aus der Taufe gehoben hat und die mir dann so ein bisschen was erzählte von ihrem Programm. Klang alles super spannend, vor allem auch, sie achten sehr auf Nachhaltigkeit und auf außergewöhnliche Themen und so weiter. Und sie erzählte mir auch da schon von ihrem Kopenhagen-Reiseführer. Und der ist mir dann auch auf den Tisch, bei mir auf dem Tisch gelandet und ich habe mich gleich überzeugen lassen, dass der besonders ist. Und zur gleichen Zeit landete dann auch bei mir auf dem Tisch der Reiseführer O Dalmatien aus der Reihe, das ist eine Reihe des Folio-Verlages, auch ein kleiner unabhängiger Verlag, der eben so ganz persönliche Zugänge zum Reisen schafft. Und den habe ich natürlich dann auch sofort zum Anlass genommen. Also diese beiden waren es eigentlich, die mich drauf gebracht haben, nochmal weiter zu gucken, was es noch Tolles gibt.
Bleiben wir doch mal in Dalmatien. Doris Akrap hat ja da wirklich einen sehr persönlichen Zugang. Was fandst du so besonders daran?
Ja, allein wenn ein Buch schon anfängt, das erste Kapitel dieses Buches, da geht es um die Rote Zora. Und wenn ein Buch schon so anfängt, dann muss ich das lieben, weil die Rote Zora, wenn man mich fragen würde nach dem Buch meines Lebens, dann wäre es die Rote Zora. Zora und ihre Bande von Kurt Held. Und da gibt es eine große Burg, wo sie da eben mit ihrer Bande gewesen ist. Und die beschreibt Doris Akrap eingangs. Und dann gibt es die besondere Geschichte, dass ihre Familie kommt ursprünglich aus Akrapi, also ganz ähnlich wie ihr Name. Und das ist ein kleines Dorf in den Bergen, wo im Zweiten Weltkrieg die SS die ganze Bevölkerung ausgelöscht hat. Allein ihr Vater, der soll angeblich gerade beim Schafehüten gewesen sein, hat dieses Massaker überlebt. Und der Vater ist später als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen und hat aber dann von seinem Geld, was er verdient hat, ein sehr schönes Häuschen an der Küste Dalmatiens, also zum Glück nicht in den Bergen, wie Doris Akrap in den Gesprächen auch gesagt hat, gebaut. Und da fährt Doris Akrap jedes Jahr natürlich hin, verbringt da viel Zeit und hat auf die Weise natürlich viel Möglichkeit, sehr genau hinzugucken, was die Heimat ihres Vaters so zu bieten hat. Und da gibt es einfach so, ja, sie hat zum Beispiel tolle Lost Places, die sie da im Angebot hat, ganz besondere Nahrungsmittel. Sie erzählt auch ganz viel über die Eigenheiten der Dalmatier, stellt sich auch die Frage, was das überhaupt ausmacht. So ein Dalmatier, das kennt man ja eigentlich eher von den Hunden, Dalmatiner oder so. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr eindrücklich, wie sie erzählt auch ganz viele Geschichten von Menschen, denen sie da begegnet ist und von der Geselligkeit in diesem Land, aber eben auch wirklich viel über die Natur und über die besonderen Städte. Also Split kommt natürlich vor und da hat sie aber auch ganz außergewöhnliche Ecken entdeckt.
Und wenn sie aber da, ich erinnere mich auch noch, dass sie eben so tolle Tipps gibt, wie man erkennt, was das richtige Olivenöl ist und wo man den besten Käse kriegt. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen zweischneidig mit diesen Geheimtipps, weil in dem Moment, wo die in so einem Buch stehen, sind es ja eigentlich keine Geheimtipps mehr.
Ja, ganz genau. Das hat sie ja auch so ein bisschen, das ist ein zweischneidiges Schwert, hat sie auch unterstrichen, dass sie natürlich jetzt nicht hofft, dass der Massentourismus zu diesen Orten kommt, die sie da empfohlen hat. Und wahrscheinlich hat sie auch ein paar Geheimtipps nicht verraten, vermute ich mal. Und sie beschreibt eben auch, erzählt auch, dass sie, dass es tatsächlich auch Orte gibt in Dalmatien, wo die Leute schon ein bisschen protestieren gegen das zu viel an Tourismus. Andererseits leben sie ja auch davon.
Du hast schon den Reiseführer über Kopenhagen auch erwähnt aus dem kleinen unabhängigen Hamburger Verlag. Und da sieht das Buch, ich erinnere mich noch, die war ja erst vorletzte Woche hier, das Buch sieht ja schon total besonders aus.
Ja, man denkt, das hat überhaupt kein Cover, weil es irgendwie so diese Bindung, die ist da sofort ersichtlich. Und auf der Vorderseite sind auch Palmen, was man ja auch bei Kopenhagen nicht erwartet. Und dann erfährt man eben nachher, dass es sozusagen ein Ausschnitt von einem besonderen Platz ist in Kopenhagen. Der heißt Superkielplatz, wo irgendwie ganz viele Nationen ihren Beitrag geleistet haben, um diesen Platz zu gestalten. Und dann gibt es ganz wunderbare Bilder, muss ich sagen. Das ist wirklich ausgesprochen auffallend, wie gut diese Bilder da sind. Manche Seiten haben auch gar keine Seitenzahlen, um das Bild auch nicht zu stören. Also das sind so kleine Besonderheiten, die mir gleich
gleich aufgefallen sind an dem Buch.
Und es gibt ja einen Literaturschwerpunkt, das passt natürlich auch super in unsere Sendung. Und der zeigt, fand ich, doch sehr überraschende Seiten auch an Dänemark und seiner Hauptstadt.
Absolut. Also der dänische Buchmarkt ist natürlich deutlich kleiner als bei uns, aber es gibt zum Beispiel eine ganz ausgeprägte Lyrikszene, was mich sehr erstaunt hat. Und gibt es natürlich so ein paar Autoren, die wir hier auch kennen. Tore Ditlevsen ist als Beispiel zu nennen oder Olga Raven. Aber dieses Buch eröffnet einem auch einen Blick in die Literatur, die bisher noch nicht übersetzt ist. Sie haben also wirklich eigens ein paar Titel übersetzen lassen für dieses Buch. Und das sind dann halt so Autoren Mitte 30 oder so, die da auch ein bisschen über das Leben in Dänemark schreiben. Fand ich auch zum Teil wirklich sehr schön literarisch geschrieben. Und es gibt auch Interviews mit einer Übersetzerin und einem kleinen dänischen Verlag. Also es ist wirklich ein ziemlich breiter Einblick, den man da bekommt. Und man wird wirklich richtig gespannt auf diese Literaturszene, erfährt eben auch viel über die Eigenheiten der Dänen. Also das ist in dem Buch auch ganz gut herausgehoben.
Und man kann dieses Buch in die Hand nehmen und schön gemütlich im Zug nach Kopenhagen fahren. Das habe ich auch schon gemacht. Und um solche Zugreisen, die ich irgendwie ganz toll finde, da gibt es auch einen Reiseführer auf der Liste. Was ist das für ein Ding?
Ja, das ist ein Reiseführer aus dem Depeschen Verlag, der auch eben so ein kleiner, unabhängiger Verlag ist. Und den hat mir tatsächlich Harriet Domeyer, also vom Ankerwechsel Verlag, empfohlen. Und da sind die Verleger die Verlegerinnen und der Verleger sind ein Paar und die sind selber ganz, 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 ganz viel gereist, haben auch einen Reiseblog lange Zeit gemacht und dann eben irgendwann diesen Verlag gegründet. Und sie sind eben auch viel mit dem Zug gereist und haben dann eine Autorin dazugenommen, die eben auch viel mit dem Zug gereist ist. Also lernt man in diesem Buch sehr viel über das Reisen mit dem Zug und was da die auch einfach ganz praktische Fragen werden da einem erklärt. Und man kriegt auch gute, tolle Vorschläge, was man für Routen einschlagen kann, die dann irgendwie Sinn machen als Rundreise. Also ich weiß nicht, die 6-Länder-Runde, da fährt man von München über Prag, Wien, Budapest, Zagreb, Ljubljana, Villach und zurück nach München. Und man kriegt auch ganz gute Tipps, wie es ist, mit Kindern unterwegs zu sein.
Also ganz viel interessante Reiseführer. Stefanie von Oppen hat uns die Buchempfehlungen der Lesart-Redaktion für August vorgestellt. Und Sie finden die ganze Liste auch bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de und in der Deutschlandfunkkultur-App. Da können Sie auch alle Gespräche mit den Machern dieser Reiseführer nochmal hören.